Wenn kein Friede mehr ist. Bruder Franziskus und Bruder Leo hatten die staubige, sonnenheiße Straße, auf der sie seit Stunden unterwegs waren, verlassen und einen schmalen Pfad genommen, der in die Wälder führte und direkt auf den Berg zulief. Todmüde, wie sie waren, kamen sie nur langsam voran. Unterwegs war es sehr heiß gewesen unter der sengenden Sonne und in ihrem braunen Habit. Deshalb wussten sie jetzt den Schatten unter den Buchen und Eichen zu schätzen. Doch der Pfad in dem ausgewaschenen Bachbett führte steil bergan. Ihre nackten Füße rutschten bei jedem Schritt auf den Steinen aus. Wo der Hang noch steiler wurde, verhielt Franziskus und holte tief Atem. Auch sein Begleiter, einige Schritte voraus, blieb stehen, wandte sich zu ihm um und fragte, Respekt und Liebe in der Stimme, »Sollen wir hier einen Augenblick ausruhen, Vater?« »Ja, gern, Bruder Leo.« Die beiden Brüder setzten sich am Wegrand nebeneinander, den Rücken gegen den Stamm einer gewaltigen Eiche gelehnt. »Du siehst sehr müde aus, Vater.« »Ja, ich bin wirklich müde. Und du wohl auch. Aber da oben in der Bergeinsamkeit kommt alles wieder in Ordnung. Es wurde Zeit, dass ich fortging. Ich hielt es unter meinen Brüdern nicht mehr aus.« Franziskus schwieg, schloss die Augen und rührte sich nicht. Die Hände um die Knie geschlungen, den Kopf leicht zurückgebogen und gegen den Baum gestützt. Leo beobachtete ihn aufmerksam. Er erschrak. Das Gesicht des Franziskus war hohl, abgezehrt. Ja, es war entstellt, verdüstert von tiefer Trauer. Nicht das geringste Leuchten mehr auf diesem früher so strahlenden Antlitz. Überall die Schatten der Angst, jener ganz nach innen gekehrten Angst, die ihre Wurzeln bis in den Untergrund der Seele senkt und sie langsam auszehrt. Ein Gesicht wie das eines von den Schrecken des Todes Befallenen, die Stirn im Kummer wie verriegelt, Falten der Bitterkeit um den Mund. Eine Taube, die sich über ihnen im dichten Laub der Eiche verbarg, ließ ihr klagendes Gurren hören. Aber Franziskus bemerkte es nicht. Er war tief in Gedanken. Sie trugen ihn gegen seinen Willen ständig nach Portiuncula zurück. Sein Herz hing an diesem bescheidenen Flecken Erde bei Assisi mit seiner kleinen Marienkirche, die er mit eigener Hand wiederhergestellt hatte. Hatte ihm der Herr nicht dort vor 15 Jahren die Gnade erwiesen, mit einigen Brüdern das Leben nach dem Evangelium zu beginnen? Ja, damals war alles schön und Licht, ein wahrer umbrischer Frühling. Die Brüder bildeten wirklich eine Gemeinschaft von Freunden. Ihre Beziehungen untereinander waren unbeschwert, einfach klar, wie Quellwasser so klar. Jeder ordnete sich allen anderen unter und hatte nur den einen Wunsch, dem Leben und der Armut des höchsten Herrn, Jesus Christus, nachzueifern. Und der Herr hatte diese kleine brüderliche Gemeinschaft gesegnet. Sie war schnell gewachsen. Überall in der Christenheit waren kleine Brüdergemeinschaften aufgeblüht. Doch jetzt war das alles vom Ruin bedroht. Mit der schlichten Eintracht war es aus. Unter den Brüdern gab es harte Diskussionen und üble Nachreden. Einige, zwar spät in den Orden eingetreten, aber beredt und einflussreich, erklärten frank und frei, die Regel in ihrer jetzigen Gestalt genüge den Bedürfnissen der Gemeinschaft nicht mehr. Sie wussten, was sie wollten. Man müsse, sagten sie, diese Masse von Brüdern in einem solide konstituierten und hierarchisch gegliederten Orden organisieren. Dazu müsse man sich an der Gesetzgebung der großen, alten Orden orientieren und dürfe vor umfassenden und dauerhaften Strukturen keine Angst haben. Dann bekäme der Orden der Minderbrüder sein eigenes Haus. Denn schließlich gehe es in der Kirche zu wie überall. Wie man sich bettet, so liegt man. Diese Brüder haben, dachte Franziskus traurig, keinen Sinn für die Einfalt und die Demut des Evangeliums. Er sah, wie sie das Bauwerk untergruben, das er mit Hilfe des Herrn errichtet hatte. Das tat weh, abscheulich weh. Und dann gab es noch die anderen, die sich unter dem Vorwand der Freiheit des Evangeliums oder auch, um sich den Anschein der Selbstverachtung zu geben, allerlei Eigenheiten und Eigenwilligkeiten übelster Art erlaubten. Wie sie sich aufführten, das verstörte die Gläubigen und diskreditierte alle anderen Brüder. Auch diese Brüder untergruben das Werk des Herrn. Franziskus schlug die Augen auf, blickte starr vor sich hin und sagte leise: »Es gibt zu viele Minderbrüder.« Dann erhob er sich plötzlich, als wolle er die bedrückende Vorstellung abschütteln, und setzte seinen Weg fort. »Ich habe es eilig, da oben anzukommen und wieder in einem richtigen Hort des Evangeliums zu weilen. Auf dem Berg ist die Luft reiner und die Menschen sind näher bei Gott. Unsere Brüder Bernhard, Rufin und Silvester werden sich freuen, dich wiederzusehen.« »Ich auch. Ich bin froh, sie wiederzusehen. Sie sind mir treu geblieben. Sie sind Gefährten der ersten Stunde.« Leo ging voraus. Franziskus hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Er dachte an die letzten Monate, die er im Kloster Portiuncula verbracht hatte. Er hatte alles daran gesetzt, seine Brüder auf den Weg ihrer Berufung zurückzubringen. Zum letzten Generalkapitel auf Pfingsten waren sie alle zusammengekommen. Er hatte ihnen deutlich gesagt, was er dachte. Aber er war sich bald darüber klar geworden, dass er und eine bestimmte Gruppe der Gemeinschaft nicht mehr dieselbe Sprache redeten. Verlorene Mühe, sie überzeugen zu wollen. Da war er vor die versammelten 3000 Brüder hingetreten, so stolz und wild wie eine Mutter, der man ihre Kinder nehmen will. Und er hatte gerufen: »Das Evangelium bedarf keiner Rechtfertigung. Man nimmt es an oder man lässt es bleiben.« Seine ersten Jünger, die treuen Gefährten, hatten sich darüber gefreut. Sie hofften, er werde die Leitung seines Ordens wieder in die Hand nehmen. Aber seine physischen Kräfte ließen ihn im Stich. Er war mit völlig zerrütteter Gesundheit aus Palästina zurückgekommen. Den Unzufriedenen konnte nur ein starker Mann, eine robuste Chefnatur, entgegentreten. Der Ordensprotektor, Kardinal Hugolin, hatte geraten, Bruder Elias zu nehmen, und Franziskus hatte zugestimmt, freilich nicht ohne Bedenken. Er war leber- und magenkrank und hatte eine Infektion an den von der Sonne und von seinen Tränen entzündeten Augen. So hatte er sich entschieden, zu schweigen und zu beten. Trotzdem war eine lastende Traurigkeit über ihn gekommen. Wie eine Art Brand befiel sie seine Seele, setzte ihr zu, nagte Tag und Nacht an ihr. Die Zukunft seines Ordens erschien ihm sehr düster. Er sah seine Brüder uneins. Man berichtete ihm vom schlechten Beispiel mancher Brüder und von dem Ärgernis, das ihr Verhalten bei den Gläubigen hervorrief. Bruder Elias, Sein Vertreter an der Spitze des Ordens spielte den großen Herrn und hielt zu den Neueren. Der Kummer, der an Franziskus zehrte, war zu groß, als dass er ihn hätte verbergen können. Es gelang ihm nicht mehr, mit seinen Brüdern so offen und fröhlich umzugehen wie sonst. Deshalb hatte er sie jetzt verlassen, um seine Not weit weg auf dem tief in den Wäldern gelegenen Berg zu verstecken. Er hatte beschlossen, sich in eine jener Einsiedeleien zurückzuziehen, die er selbst ein paar Jahre zuvor auf den Hängen des Apennin gegründet hatte. Mindestens dort, im Schweigen und in der Einsamkeit, würde er nicht mehr von schlechten Beispielen reden hören. Und dann würde er fasten und beten, bis der Herr sich seiner erbarmen und ihm gnädig sein Antlitz zeigen werde. Franziskus und Leo waren auf der Höhe des ersten Hügels angekommen. Vor ihnen erhob sich ein kleiner Berg, in dessen Wäldern sich die bescheidene Einsiedelei der Brüder verbarg. Sie verhielten einen Augenblick und betrachteten die grünende Pyramide, die sich vorn auf einem Hang des Apennin erhob. Das Grün, das den Berg auf der ihnen zugewandten Seite bedeckte, entzog den Blicken dessen raue und wilde Natur. Die rückwärtige Seite, die man nicht sah, die Franziskus aber sehr gut kannte, stürzte viel steiler ab und bestand aus felsigem Geröll. Über dem Berg, und soweit der Blick reichte, war der Himmel wunderbar klar und hell. Ein schöner, ruhiger Spätsommerabend. Die Sonne war gerade am Horizont hinter dem Kamm der hohen Berge verschwunden. Man gewahrte da, wo sie untergegangen war, nur noch einen lichten Dunst. Die Luft begann kaum merklich abzukühlen. Ein leichter, bläulicher Schwaden trieb hie und da wellig über die ins Violette spielenden Schluchten. Der Pfad zog sich jetzt in Serpentinen an der Flanke des Berges hinauf. Die beiden Brüder gingen langsam und schweigend weiter. Franziskus bewegte sich ein wenig gebeugt, die Augen am Boden, mit dem schleppenden Schritt eines Mannes, der sich unter einer schweren Last krümmt. Aber nicht die Last der Jahre drückte ihn, er war kaum 40. Und auch nicht die Last seiner Sünden, wiewohl er sich vor Gott noch nie so tief schuldig gefühlt hatte wie jetzt. Und es war auch nicht die Last des Ordens im Allgemeinen. Er kannte den Orden nicht im Allgemeinen. Er kannte überhaupt nichts bloß im Allgemeinen. Und um ihn zu beugen, musste schon viel Schwereres über ihn kommen als abstrakte Ideen. Die Gedanken und Sorgen jedes einzelnen Bruders im Besonderen waren der Grund dafür, dass er so fast taumelnd dahinschritt. Wenn er sich seiner Brüder erinnerte, und seine Gedanken waren ständig bei ihnen, sah er jeden von ihnen in seiner Eigenart, mit seinen besonderen Freuden und Leiden vor sich. Diese mit ihnen zu teilen, hatte Franziskus eine ganz besondere Gabe. Er spürte das Drama, das sich zu dieser Stunde in den Herzen vieler seiner Söhne abspielte. Und er spürte dies Drama mit den persönlichen Nuancen bei jedem Einzelnen tief und bedrängend. Er besaß ein außerordentlich starkes Mitgefühl. Es war in ihm wie ein mütterlicher Instinkt. Vielleicht war dies Gespür ein Erbe seiner Mutter Pika. Wenn eine Mutter ihren leiblichen Sohn nährt und liebt, wiederholte er gern, um wie viel mehr müssen wir unsere geistlichen Brüder nähren und lieben. Als er noch ein junger Mann war und in der Welt lebte, machte sein auf alles und jedes reagierende Gespür aus ihm ein besonders empfängliches und verletzliches Wesen. Er war hingerissen von allem Lebendigen, Jugendlichen, Adeligen und Schönen, von den Heldentaten der Ritter, von den höfischen Liedern, von den Schönheiten der Natur, vom Zauber der Freundschaft. Aber dieses Gespür öffnete sein Herz auch für die Armen. Es erschütterte ihn, als ein Bedürftiger sich mit den Worten an ihn wandte, um der Liebe Gottes willen. Seine Bekehrung hatte sein Menschentum mit seinen natürlichen Antrieben nicht gebrochen, sie hatte es nur verinnerlicht und geläutert. Gott hatte Franziskus damals die Vergeblichkeit seines bisherigen Lebens fühlen lassen. Und er war wach geworden für Anrufe, die ihn noch eindringlicher treffen sollten. Für den des Aussätzigen, dem er eines Tages auf der Flur von Assisi begegnete und den er trotz heftiger Abneigung umarmte. Für den des Kruzifixus in der kleinen Kirche San Damiano, der vor seinen Augen lebendig geworden war und zu ihm gesagt hatte, »Geh, Franziskus, reparier mein Haus. Du siehst, dass es zerfällt.« So hatte sein starkes Mitgefühl an Tiefe gewonnen und war zugleich zu einer ständig wachsenden Leidensfähigkeit geworden. Der Tag ging zu Ende. Unter den Ulmen und Pinien entlang der Felsenwand wurde es schon dunkel. In den Bäumen schrie ein Nachtvogel. Bruder Leo bemerkte, »Wir werden nicht vor Anbruch der Nacht da sein.« Franziskus sagte nichts. Aber er dachte bei sich, so sei es besser. Die Brüder der Einsiedelei würden dann seine Trauer nicht so leicht bemerken. Sie passierten die kleine Quelle, an der die Brüder täglich Wasser holten. Das Murmeln der Quelle signalisierte im Dunkeln menschliche Nähe. Jetzt hatten sie nicht mehr weit bis zu ihrem Ziel, noch ein oder zwei Steinwürfe. Da regte sich plötzlich ein Zweifel in Franziskus. Wenn er in ein Haus kam, rief er immer »Friede diesem Hause«, wie es der Herr im Evangelium verlangt. Aber hatte er noch das Recht dazu? War es nicht unredlich von ihm, etwas anzubieten, das er nicht besaß? Und als Botschafter des Friedens aufzutreten, wodurch sein Herz ganz ohne Frieden war? Franziskus hob die Augen zum Himmel. Zwischen den Ästen der Pinien, die ihre schwarze Masse rechts und links des Pfades aufreckten, spannte sich ein schmales Band tiefblauen Himmels. Am Firmament zogen allmählich die Sterne auf. Franziskus seufzte. In seiner Nacht gab es keine Sterne. Aber musste es denn Tag werden, damit man dem Evangelium Folge leistete und sich der Weisung des Herrn fügte? Gerade kamen sie auf der Höhe der kleinen Kapelle der Einsiedelei an. Bruder Leo war schon hinter ihr verschwunden. Da rief Franziskus laut in das Schweigen der Nacht, »Im Namen des Herrn, Friede diesem Hause!« Und das Echo in den Wäldern gab zurück diesem Hause. Allein in der Nacht. Das Haus der Brüder drängte sich dicht an die kleine Kapelle. Konnte man es überhaupt ein Haus nennen? Eine Hütte aus Lehm, mit Reisig gedeckt. 5 oder 6 Personen, dann war kein Platz mehr. Das Tageslicht fiel spärlich durch eine schmale Öffnung in der Wand. Als Fußboden diente der nackte Fels. Eine Steinbank und ein großes Kreuz aus schwarzem Buchsbaumholz an der Wand waren das ganze Mobiliar. In einer Ecke die Feuerstelle aus ein paar schweren Steinen. Die Hütte diente den Brüdern gleichzeitig als Küche, Refektor und Versammlungsraum. aber nicht als Wohnung. Ihre Zellen lagen in der Nähe am steilen Hang des Berges. Es waren natürliche, ziemlich tiefe Grotten. Der Weg dorthin führte über eine Geröllhalde. Und um diese lichtlosen Löcher in der Gesteinswand zu erreichen, musste man schon ziemlich wendig sein, musste sich leicht und von Vorsprung zu Vorsprung springend bewegen, wie die Gämsen. Denn an einigen Stellen hing man manchmal über der Schlucht. Dass Franziskus und Leo gekommen waren, hatte am Leben der Brüder, einem übrigens sehr einfachen Leben, nichts geändert. Man hielt sich hier oben an die Regel, die Franziskus vor kurzem eigens für die Einsiedeleien diktiert hatte. Die Brüder, die ein gemeinschaftliches Leben in den Einsiedeleien führen wollen, hatte Franziskus angeordnet, sollen dort zu drei oder höchstens zu vier wohnen. Zwei sollen sich mit den materiellen Dingen befassen und den für alle nötigen Unterhalt besorgen. Sie sollen sich als die Mutter und die anderen als ihre Söhne betrachten. Sie müssen leben wie Martha, während die beiden anderen nur dem Gebet obliegen dürfen, bis die beiden Gruppen ihre Aufgaben tauschen. So befassten sich also jeweils zwei Brüder mit dem materiellen Unterhalt der kleinen Kommunität, die anderen gaben sich ungestört dem Gebete hin. In dieser wilden, abschüssigen Landschaft, wo jeder Weg aus strapaziösen Anstiegen und steilen, gefährlichen Abstiegen bestand, wurde auch der Leib einer Lockerungs- und Reinigungsübung unterzogen. Sie machte ihn dem Geist gefügiger. Um das Gebetsleben durchzuhalten, musste man etwas vom Jongleur oder Akrobaten haben. Man durfte sich nicht scheuen, auf den Händen zu kriechen und die Kleidung am rauen Gestein zu zerreißen. Eine solche Akrobatik war in den Augen des Franziskus eine Art Gotteslob und eine große Weisheit. Leib und Seele beschwingten einander in engem Kontakt und gewannen im wahren Frieden des Geistes ihre Einheit zurück. Dieses unbequeme, glanzlose Leben vertrug keine irgendwie geartete Künstlichkeit. Hier wurde der Mensch gezwungen, sich der Wahrheit über sich selbst zu stellen. Seine Worte und Gesten wurden sparsamer. Sogar die Gefühle wurden ruhiger und einfacher. Nicht, weil man las oder sich auf sich selbst besann, sondern durch jenen heiligen, harten Gehorsam gegenüber den Dingen, zu dem die Armut zwingt, wenn sie in ihrer ganzen Strenge angenommen wird. Eine harte Schule. Hier lernte der Mensch eine neue, viel einfachere und realistischere Art von Gefühl. In der Einsiedelei kannte man an Büchern nur das Rituale, das Missale und das Brevier. Hinzu kam, dass es für alle Brüder zusammen nur je ein Exemplar gab. Aber das Wort Gottes in diesen Büchern gewann hier oben wieder seinen ganzen Sinn und gewissermaßen seine ursprüngliche Frische. Hätte man noch andere Lektüre gehabt, sie hätte das Wort Gottes ausgelaugt oder gestört. Und übrigens hilft ja nichts so sehr, das Wort des Heiles auszukosten und zu begreifen, wie wenn man auf der Grenze lebt. Nur wenn man allen Unwettern ausgesetzt ist, weiß man richtig, was ein Dach ist. Und so auch, erst wenn man fern von jedem menschlichen Beistand und von allem lebt, was dem Dasein für gewöhnlich einen Schein von Sicherheit gibt, spürt man die Wahrheit von Worten wie diesem: Mein Fels und meine Burg bist du. Denn dann erträgt es der Mensch ohne Angst, sein Dasein schwanken zu sehen, wie den zarten Stängel der wilden Orchidee in der Felsspalte über der steilen Schlucht. Wenn die Brüder sich unter dem schwindenden Abendlicht in der kleinen Kapelle zur Komplett versammelten und den Vers rezitierten, »Bewahr uns, Herr, wie deinen Augapfel«, dann spürten sie, dass ihnen diese Worte Kraft gaben. All diese Texte hatten für sie die Würze der Realität. Da gab es nicht einerseits Gott und andererseits die Realität. Gott selbst war real in den realen Dingen. Franziskus hatte schon manches Mal erfahren, wie gut ihm dieses Leben in der Einsamkeit tat. Aber diesmal fand er, obwohl schon mehrere Tage seit seiner Ankunft vergangen waren, keinen Frieden. Früh morgens wohnte er der Messe bei, die Bruder Leo zelebrierte. Dann zog er sich in die Einsamkeit zurück. Dort betete er lange, von schweren Ängsten bedrängt. Er hatte den Eindruck, Gott habe sich von ihm zurückgezogen. Und am Ende fragte er sich, ob er sich nicht überfordert hatte. In solchen Augenblicken nahm er, um seiner Trauer Ausdruck zu geben, Zuflucht zu den Psalmen. »Du hast mir meine Freude genommen«, sprach er zu Gott. »Ich bin fremd geworden unter meinen Brüdern. Meine Augen vergehen im Schmerz. Ich strecke meine Hände aus nach dir. Warum verstößt du mich? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Schrecken umfängt mich, ich bin verstört.« Noch dringender wurde sein Gebet, wenn er den Vers sprach: »Lehre mich deine Wege gehen, Gott, du Ewiger.« In diese Bitte legte er sein ganzes Herz. Das Gebet war Ausdruck seines starken Verlangens, zu erfahren, was Gott mit ihm vorhatte. Er wusste nicht mehr, was Gott von ihm wollte. Und er fragte sich ängstlich, was er tun müsse, um ihm zu gefallen. Seit seiner Bekehrung hatte er unaufhörlich zu dem hingestrebt, der das Gute ist. Er glaubte, dass er sich von Gott hatte führen lassen. Und siehe da! Er war gescheitert. Wenn er alles daran gesetzt hatte, den Weg des armen und demütigen Herrn Jesus Christus zu gehen, hatte er nur den im Sinn gehabt, der Friede und das Gute ist. Und doch, unter seinen eigenen Füßen hatte das Unkraut gekeimt und zu wuchern begonnen. Oft dehnte er sein Gebet bis spät in die Nacht aus. Eines Abends, während er so betete, brach ein schweres Gewitter los. Es war schon dunkel, eine drückende, verhangene Nacht, die sich plötzlich unter langen, blendenden Blitzen erhellte. In der Ferne grollte dumpf der Donner. Allmählich kamen die Schläge näher und bald entlud sich das Gewitter mit aller Gewalt gerade über der Einsiedelei. Jeder Donnerschlag klang wie ein gewaltiger, gegen das Gebirge geführter Stoß mit dem Rambock. Zuerst hörte man hoch am Himmel ein sirrendes, kurzes Geräusch, wie wenn einer ein Stück Stoff zerreißt. Gleich darauf ein fürchterliches Krachen, und das Gebirge warf das Dröhnen zurück, so als setzte sich das vom Himmel stürzende Getöse unter der Erde dumpf grollend fort und lasse alles erzittern. Allein in der Nacht zitterte auch Franziskus. Aber nicht aus jener Angst, die die Menschen verspüren, wenn sie ihr Leben bedroht fühlen. Er zitterte, weil er die Pläne, die Gott mit ihm hatte, nicht erkannte. Er fragte sich, was Gott von ihm wollte, und fürchtete, seine Stimme nicht zu verstehen. Heute Abend sprach Gottes Stimme im Gewitter. Aber man musste sie verstehen können. Franziskus lauschte. Und was sprach diese mächtige Stimme, die, von gewaltigen Feuern zerrissen, durch die Nacht hallte? Sie schrie die Nichtigkeit aller Dinge dieser Welt hinaus. Sie bestätigte mit Macht, dass alles Fleisch wie das Gras auf den Feldern ist, das morgens aufblüht und das ein heißer Wind noch am selben Tage verbrennt. Und in der Ferne, in einem lang hingezogenen, sich hinter den hohen Bergen verlierenden Grollen, nahm die Stimme das Thema wieder auf. nur sprach sie jetzt schwerer und dumpfer. Und was sagte sie sonst noch, diese Stimme? Dass Gott sich mit furchtbarer Herrlichkeit umgibt und dass ihn keiner sehen kann, stürbe er nicht zuvor und ginge durch Wasser und Feuer. Das Feuer fiel vom Himmel und jetzt mischte sich das Wasser hinein. Zuerst einzelne, dicke Tropfen, dann ein anschwellender Sturzregen, dann ein Wolkenbruch. Der Regen zerspritzte auf den Felsen und strömte von allen Seiten gurgelnd in die Schlucht. Das stürzte auf den Berg nieder wie eine ungeheure Taufe, wie eine Aufforderung zu einer gewaltigen Reinigung. Franziskus schaute und horchte. Er hielt sich im Schutz eines Felsens und rührte sich nicht. Nur schauen und horchen. Jetzt galt es nicht mehr, durch die Welt zu ziehen und den Massen das Evangelium zu predigen, noch auch seine Brüder um sich zu sammeln und zu ermahnen. Es ging nicht mehr darum, überhaupt etwas zu tun, sondern nur wie der Berg dazustehen, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne sich zu rühren in der drückenden, von Blitzen zerhackte Nacht, mit nichts anderem befasst, als das Wasser und das Feuer vom Himmel entgegenzunehmen und sich von ihnen reinigen zu lassen. Diese Stimme war voller Geheimnisse und schwer zu verstehen. Der Regen hatte aufgehört. Ein frischer Wind hatte sich aufgemacht und strich über das Gebirge. Am Himmel blinkten fern und bleich ein paar Sterne. Es schien jeden Augenblick, der Wind würde sie auslöschen. Die Nacht blieb dunkel, sehr dunkel. Man unterschied die einzelnen Dinge nicht, diesen Baum oder jenen Felsen, obwohl man sie doch genau kannte. Sie waren nur unförmige, in das Dunkel verschwimmende Klumpen. Der gewohnte Zuschnitt der Dinge war verwischt. Der Blick glitt irrend über einen dunklen Raum ohne Tiefe. Es ist hart, dies Erlöschen der Dinge hinzunehmen und das enge Beieinander mit dem anscheinenden Nichts zu ertragen. Es ist hart, inmitten dieser lichtlosen Leere hellwach auszuhalten. Nicht nur alle vertrauten Wesen haben darin ihren Glanz, ihre Stimme und selbst ihren Namen verloren, sondern sogar Gottes Gegenwart scheint daraus gewichen zu sein. Franziskus hatte die Armut begehrt. Er hatte sich mit ihr vermählt, wie er es nannte. Und jetzt, in diesem Augenblick seines Daseins, war er arm, schmerzlich arm, schlimmer, als er je hätte ahnen können. Als er das letzte Mal auf diesen Berg in die Einsamkeit gekommen war, hatte ihm alles von Gott und seiner Größe gesprochen. Diese ungezähmte Natur ließ ihn die göttliche Majestät zu innerst spüren. Er brauchte sich nur von dieser Woge tragen zu lassen. Jetzt war Ebbe. Er stand da und rang beklommen nach Luft, wie der Fisch auf dem Strand.